Wenn ich hier im Büro arbeite unter der Woche, dann gehe ich von Zeit zu Zeit runter und hole mir was zu trinken. Hier durchs Foyer und dann gucke ich raus. Und dann sehe ich, dass da Leute vorbeigehen oder mit dem Fahrrad vorbeifahren. Dann sehe ich immer, die gucken immer Richtung Gemeinde. Die gucken immer da Richtung Fenster, da wo ich lang gehe. Und dann einer hat mal so lang geguckt, dass ich dachte, oh, ich mach da mal auf und ich rede mal mit dem. Ich habe gedacht, es ist ja schön, dass die sich interessieren. Und dann ist mir eines Tages aufgefallen, wir haben einfach Fenster, in denen man sich sehr gut spiegeln kann. Die checken ihr Outfit darin. Die gucken hier in der Gemeinde, wie die aussehen. Und das, liebe Gemeinde, das ist Sünde. Das ist Sünde. Warum? Warum? Ich lese einen Text dazu vor aus 1. Mose 11. Da steht Folgendes. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Wir haben in den letzten Wochen biblische Texte, biblische Wahrheiten und Weisheiten darüber gehört, warum menschliches Leben so ist, wie es ist. In den ersten Wochen ging es immer um die Beziehung zu Gott, um die Beziehung zu mir selbst und um die Beziehung zu anderen. Es geht immer um diese Dreigestalt. Adam und Eva, die mussten das mit sich selbst ausmachen. Esse ich den Apfel oder esse ich den nicht? Das, was sie gemacht haben, hatte eine Auswirkung auf ihr Miteinander. Die haben sich danach geschämt voreinander, das ist die Beziehung zueinander. Und sie wurden aus dem Paradies geworfen. Das beschreibt die Beziehung zu Gott. Und immer geht es in diesen Geschichten um diese drei Beziehungen. Letzte Woche nochmal stark um das Zwischenmenschliche und heute nochmal stark um das, was das mit der Beziehung zu Gott macht. Und zwar des Einzelnen, also von Ihnen persönlich, aber auch von uns als Kollektiv, als Gemeinschaft. Und jetzt heißt es hier in der Geschichte, wir bauen uns eine Stadt und einen Turm, dass wir uns einen Namen machen. Und wir machen jetzt eine Reise durch diesen Text, um zu verstehen, was da passiert. Ich greife eine Sache vorweg am Ende des Textes. Diese Stadt, die wird gebaut in Babel. Babel aus dem Hebräischen bedeutet Tor zu Gott oder Tor zu den Göttern. Das heißt, diese Stadt, die wird nicht irgendwo gebaut, sondern am Tor zu Gott. Die wollen sich's wohnlich machen. Die bauen ja nicht nur einen Turm, die bauen eine Stadt da. Die wollen sich's da wohnhaft machen, da wo Gott ist. Und im letzten Vers des Textes, im Hebräischen, das Wort für verwirren, das heißt Balal. Und Sie merken schon, Babel, Balal, das hört sich ähnlich an. Das ist ein Wortspiel im Hebräischen. Das heißt, das wird sozusagen auf die Schippe genommen hier. Es geht im ganzen Text um Sprache. Und mit Sprache selbst wird das Tun des Menschen auf die Schippe genommen. Wie geht's weiter? Vers 2. Die Menschen sind auf der Suche, das kennen sie auch. Sie sind die ganze Zeit in ihrem Leben auf der Suche, überlegen, wo lasse ich mich nieder? Wo ist es gut zu sein? Wo soll ich arbeiten? Wie oder wo wohnen wir als Familie? Leben ist ein ständiges Suchen. Sie müssen immer wieder Entscheidungen treffen. Und sie werden merken in diesem Text, es geht um das Wo und das Wie. Vers 3 lesen wir mit dem Niederlassen. Erfolgt das Errichten einer Stadt. Nachdem sie eine Entscheidung getroffen haben, wird die Entscheidung in die Tat umgesetzt. Es wird gebaut. Und das ist, finden Sie es nicht auch komisch, dass hier so manche Sachen so scheinbar ganz zufällig beschrieben werden in den Versen? Da geht es auf einmal um Ziegelbrennen. Warum wird jetzt hier das Ziegelbrennen aus diesem ganzen Akt des Stadtbauens rausgegriffen? Weil manche Ausleger meinen, das Ziegelbrennen an sich, das hat auch schon so was Sakrales. Das war was Feierliches, Ziegel zu brennen. Und schon, dass das so was Sakrales war, zeigt schon oder verweist schon darauf, was damit gebaut werden soll, nämlich eine Stadt, um sich bei Gott wohnhaft zu machen. Also, es geht nicht um irgendeine Stadt, die gebaut wird. Und als nächstes heißt es, Ziegel werden als Stein verwendet und Erdharz als Mörtel. Also, das scheint doch völlig zufällig. Warum steht das denn hier? Warum steht das da? Das ist meines Erachtens ein Zeichen des Fortschritts. Weil in dem Moment, in dem der Mensch lernt, Ziegel zu brennen, kann der anfangen, Städte zu bauen, wo er will. Vorher konnte er das nicht. Das ist ein Zeichen menschlichen Fortschritts. Das heißt, der Mensch baut ab jetzt Häuser, die nicht so aussehen, wie der Stein aussieht, sondern die so aussehen, wie er es will. Der kann Ziegel brennen und kann sagen, ich möchte jetzt, das Haus soll so aussehen. Und vorher hat die Form des Steins, den er so gefunden hat, bestimmt, wie das Haus aussieht. Und wissen Sie, was das ist? Das ist ein Verweis auf die menschliche Schöpferkraft. Gott hat dem Menschen Fähigkeiten und Gaben gegeben, die auch Gott selbst hat. Er ist ihm gleich. Sie kennen dieses Wort Ebenbild. Und darum geht es in diesem Text. Der Mensch, der hat auch kreative Schöpferkraft. Wie Gott. Der Mensch ist in Abstrichen wie Gott. Jetzt wird aber die Umsetzung des Baus hier gar nicht näher beschrieben. Es geht gar nicht so sehr um das Geschehen des Turmbaus an sich, sondern es geht eher um die Motive. Neutestamentlich würden wir sagen, es geht um die Herzenshaltung. Menschen machen gemeinsame Sache, um das Tor zu den Göttern weit oben zu erreichen, um Gott gleich zu werden, um sich bei Gott wohnlich einzurichten. Um sich bei Gott wohnlich einzurichten und um sich einen Namen zu machen. Diese Formulierung, sich einen Namen machen, die taucht im Alten Testament noch auf, im Samuelbuch, da geht es aber um König sein. Und die taucht da auf, wo Gott rettend für das Volk Israel eingreift und dem Volk Israel einen Namen macht. Und wenn Sie sehen, wo das sonst noch auftaucht, dann merken Sie, dass das hier auch auftaucht, das ist eine Anmaßung. Das, was die Menschen hier versuchen zu verwirklichen, wie Gott zu sein, das ist eine Anmaßung. Die haben nur sich selbst im Blick, wie der und die, die am Gemeindehaus vorbeigehen und fahren. Kennen Sie das? So Menschen, die im Vorbeigehen im Leben immer nur sich selbst im Blick haben. So kurz mal vorbeigehen, mal kurz ins Fenster. Ja, nee, passt noch. Und warum habe ich gesagt, dass das Sünde ist? Da steht ein Gotteshaus und im Vorbeigehen ist das Einzige, wofür ich mich interessiere, wie ich aussehe. Das ist ein gutes Bild für Sünde, weil ich das als Mensch, was mir gegeben ist, vom Schöpfer nur nutze, um mich als Geschöpf wohlzufühlen, um mich als Geschöpf zu erbauen, dass es mir gut geht. Ich vergesse dabei, woher das alles kommt und dass es auch noch andere gibt außer mir. Sünde ist, den Blick zu verlieren für den oder die hinter der Scheibe, der oder die vielleicht was zu erzählen hat und was zu geben hat. Ganz egal, wer da steht, ob ich da stehe oder jemand anderes. Aber ich kann Sie beruhigen, es ist natürlich keine Sünde, vom Gottesdienst nochmal schnell das Outfit zu checken. Ja? Das ist ausdrücklich erlaubt. Das können Sie auch weiterhin machen, das ist keine Sünde. Aber im Vorbeigehen, im Leben immer nur sich selbst sehen, das ist Sünde. Der Psychotherapeut Viktor Frankl hat ein gutes Bild dafür, wie ich finde. Der hat die These aufgestellt, Leben kommt da zur Verwirklichung und da zu seinem vollen Sinn, wo es mir um den anderen geht, nicht mehr um mich. Und ich würde sagen, der andere, um den es geht, ist zuerst Gott und dann Menschen. Und da, wo sich mein Leben ganz um andere dreht, da kommt mein Leben zur Vollendung. Da erfährt mein Leben Sinn, würde Viktor Frankl vielleicht sagen. Und er hat dafür ein Bild gefunden, das ich sehr passend finde. Denken Sie mal an Ihr Auge. Mit Ihrem Auge sehen Sie und Sie sehen andere mit Ihrem Auge. Und was ist, wenn Ihr Auge anfängt, sich selbst zu sehen? Dann würden wir von einer Krankheit sprechen, dann würden wir von grünem Star sprechen oder grauem Star. Ihr Auge ist dann voll funktionstüchtig, wenn es andere sieht. Und das ist doch ein gutes Bild für Menschsein, oder? Sie kommen dann zu ihrem vollen Sinn, wenn sie andere sehen und wenn sie nicht sich selbst sehen. Wenn sie sich ganz dem anderen hingeben, zuerst Gott und dann Menschen. Aber das Auge und der Mensch, der sich selbst nur sieht, der ist krank. Und in diesem Text steht, dass ein Problem ist, vielleicht Angst. Und Angst davor, nicht zu gelten. Die wollen sich einen Namen machen, die haben Geltungssucht. Und der, der unbedingt um jeden Preis gelten will und der, der nur sich hat, der wird ja irgendwann alles verlieren. Und der ist schwer damit beschäftigt, sich ein Denkmal zu errichten, dafür zu sorgen, dass es mir hier gut geht. Weil das ist ja alles, was ich habe, wenn ich nur mich sehe. Sich Gott hinzugeben, das schaffen die Menschen nicht. Und wissen Sie, wie das in diesem Text klar wird? Wir sind jetzt bei Vers 4 und jetzt kommt Vers 5 und da ist so ein Bruch im Text, weil in den ersten Versen haben nur Menschen miteinander gesprochen. Ist Ihnen aufgefallen, dass sie nie mit Gott gesprochen haben? Und dann ab Vers 5 geht es in diesem Text nur noch darum, dass die Rede davon ist, wie Gott handelt, was Gott sagt und spricht. Und aber an keinem Punkt sind Gott und Menschen hier miteinander im Gespräch. Da im Leben, wo die Kommunikation von Gott und Menschen abreißt, da reißt auch die Kommunikation zwischen Menschen ab. Warum? Das ist ein ganz einleuchtender Gedanke, finde ich. Wenn meine Kommunikation mit Gott abreißt, dann fange ich vielleicht an zu denken, ich bin ja selber Gott, so wie die Menschen hier. Ich bin selber Gott. Und jetzt gucken Sie sich mal hier um. Hier sitzen jetzt ganz viele Menschen und wenn jetzt jeder hier denkt, ich bin ja selber Gott, ja, wer ist es denn dann am Ende des Tages? Wer ist es denn dann? Wenn wir uns alle verhelfen zu unserem eigenen Ruhm, dann sind wir immer in so einer Konkurrenz miteinander, dann müssen wir immer kämpfen miteinander, dann geht es immer um Herrschaft. Wer ist denn jetzt der Größte? Wer ist denn jetzt der Beste? Und deswegen ist da keine Einheit da. Da, wo jeder denkt, ich bin Gott, da ist keine Einheit. Aber da, wo einer Gott ist und alle sagen, der ist Gott, da ist auch wieder eine Einheit da, oder? Und ich meine, jetzt geht es ums Kollektiv. Das fällt doch ziemlich leicht, im Kollektiv zu denken, wir sind schon ziemlich gottähnlich. Lesen Sie Zeitungen, da sehen Sie, Menschen haben einen Impfstoff entwickelt gegen Corona. Letzte Woche haben Sie vielleicht zum ersten Mal hochauflösende Bilder vom Mars gesehen. Da könnte man doch schnell meinen, wir sind gottgleich, oder? Ist das nicht auch ein Turm Richtung Himmel? Was passiert jetzt in Vers 5? Lesen Sie sich diesen Vers 5 nochmal durch. Da steht, dass Gott sagt, lasst uns herniederfahren. Die Menschen wollen Turm bauen Richtung Himmel. Und Gott sagt, das Erste, was Gott sagt, ist, lasst uns herniederfahren, damit wir sehen, was sie da unten machen. Verstehen Sie, ich habe das gelesen und hatte ein Schmunzeln, weil ich dachte, und das meinen auch manche Ausleger, das ist eine Form von Verspottung oder auch eine Form von Ironie. Gott muss herunterfahren, um zu sehen, was die kleinen Menschenkinder da machen. Und die wollen Turm bauen zu Gott. Und Gott muss aber herabkommen, um das zu sehen. Und das Herabkommen Gottes bedeutet immer, danach passiert irgendwas. Und in dem Fall hat es strafenden Charakter. Gott spricht gar nicht so sehr über den Turm. Der Turm ist dem egal, hier in diesem Text. Sondern Gott spricht über den Zustand, den er vorfindet. Er sagt, das ist erst der Anfang ihres Tuns. Und er schreitet nicht dagegen ein, dass dieser Turm gebaut wird, sondern gegen die Einheit der Sprache. Er sagt, das ist ein Problem, wenn die sich so gut verstehen, aber gemeinsame Sache gegen mich machen, das geht nicht gut. Der Mensch auf der Suche nach völliger Autonomie, er will selbst Gott sein und damit fällt er aus der Beziehung zu Gott raus. Damit beendet er selbst die Beziehung zu Gott. Aber er bekommt jetzt eine Beschränkung mit auf den Weg, eine Art Begrenzung. Sie sprechen nicht mehr alle die gleiche Sprache und das bedeutet, sich einfach so informieren zu können, ist ohne weiteres nicht mehr möglich. Und das kennen Sie ja auch. Sie lernen ganz früh in der Schule eine andere Sprache und merken, oh, mich in einer anderen Sprache zu informieren, das muss ich erst mal lernen. Und Sie sehen das doch aktuell, welche Bedeutung Sprache hat. Wir alle, wir sind sprachliche Wesen. Ohne Sprache, ohne Verständigung geht nichts. Da ist dieser Virus. Und viele auf dieser Welt, eine ganze Welt, versucht zusammen, diesen Virus zu bekämpfen. Und dazu muss man sich verständigen. Auch da, das können Sie in der Zeitung alles nachlesen. Sie sehen, letzte Woche war in den Tageszeitungen, Pharmakonzerne haben relativ hohe Preise angesetzt, für die Impfdosen. Und dann verhandelt die EU. Wie geht das mit Sprache? Die müssen sich sprachlich verständigen über das, wie geholfen werden soll. Und jeder hat eigene Interessen. Sie sehen, die Regierung hat Interessen. Sie konnten gestern an einem richtig schönen Samstagnachmittag sehen, welches Interessen das Volk hat. Rausgehen, mal wieder ein bisschen Spaß haben, unterwegs zu sein, sich nicht an Regeln zu halten. Und all das muss in Zusammenhang gebracht werden mit Sprache, oder? Im ganz kleinen Rahmen denken Sie mal an Ihren Esstisch zu Hause. Da muss auch viel mit Sprache geregelt werden. Im Gespräch mit anderen. Und Sie sehen schon, wie schnell auch in derselben Sprache Missverständnisse entstehen. Das wissen Sie alle. Und die Auswirkung der Sünde gegen Gott hier ist jetzt also, dass Menschen sich nicht mehr verständigen können. Gott nimmt ihnen die Kraft, sich zu verstehen. Und auch das ist wie letzte Woche bei Kain eine Chance. Warum ist das denn eine Chance, dass sie hier eine Begrenzung erfahren? Weil sie bekommen die Chance zurück zu erkennen, wir sind ja doch nicht Gott. Ein anderer ist ja Gott. Wir können ja doch nicht alles. Neutestamentlich könnte man das so sagen, der Vater zahlt seinem Sohn das Erbe aus und sagt, ja, geh mal, verprasst das ruhig. Und der verprasst das und macht das auf eigene Faust, gibt alles aus, was er hat und merkt, das hat jetzt nicht zur endgültigen Sinnerfüllung meines Lebens beigetragen. In diesem Text heute Morgen steht, der Mensch vermag nicht mehr alles zu tun. Und genau das merkt dieser verlorene Sohn, der unterwegs ist. Der merkt, oh, wenn ich das auf eigene Faust mache, ohne meinen familiären Rückhalt, ohne den Vater, dann geht's schief. Selbst mit all dem, was ich kann. Das ist eine Begrenzung. Also, man könnte es in einem Satz sagen, Gott gibt dem Menschen die Chance, mal wieder zu versagen. Wenn Sie an Ihre Begrenzungen stoßen, dann merken Sie doch, ich kann nicht alles. Ich bin nicht Gott. Und das ist das Wichtigste, was ein Mensch in einem Leben erkennen kann. Ich kann nicht alles und ich muss auch nicht alles können. Jetzt, so wie man das hier in dem Text liest, in Vers 6, da könnte man meinen, der Mensch wird begrenzt, damit er Gott nicht schadet, damit er Gott nicht tut. Aber natürlich geht es nicht darum, dass der Mensch Gott schadet, sondern der Mensch erfährt diese Begrenzung um seinetwillen, damit der Mensch sich nicht selbst schadet in seinem Leben. Der tut sich selbst weh, der Mensch. Sie tun sich doch selbst weh, wenn sie alles könnten. Dass sie manche Begrenzungen haben im Leben, das hilft auch. Also auch hier das Eingreifen Gottes ist ein Akt der Bewahrung und eine Form der heilsamen Beschränkung, könnte man sagen. Weil der Mensch wieder die Chance bekommt zu erkennen, ich bin ja Geschöpf und Leben in Erfüllung, Leben ganz beim anderen, das gibt es nur bei Gott. Und das zu erkennen, ist doch das Wichtigste, was einem Menschen passieren kann. Die gute Nachricht daran ist auch, Sie müssen keinen Turm bis in den Himmel bauen. Das muss ja nicht klappen. Sie müssen das nicht machen. Sie können sich ja dahinstellen, wir haben das am Anfang gehört, die sind auf der Suche und sie können Gott sagen, Gott, ich suche, ich weiß nicht, wohin mit mir, ich habe Angst. Ich habe Angst, alles zu verlieren, was ich habe und was ich bin. Und die schlechte Nachricht ist natürlich, wenn nicht alles klappt, was sie sich vornehmen, ab und zu scheitern sie halt. Das gehört zum Leben dazu, aber auch das kennt jeder. Und das bringt eine Entspannung in ihr Leben, aber auch eine Spannung, die man aushalten muss. Man kann das nicht ganz auflösen, diese Spannung. Aber das hier, das ist rettendes Handeln Gottes. Indem der Mensch aus dem Paradies geworfen wird, sich nicht mehr so gut verstehen kann, erkennt er wieder seine Begrenzung. Gott kommt zum Gericht runter und rettet damit die Menschen. Immer wenn im biblischen Kontext von Gericht Gottes gesprochen wird, dann handelt Gott für die Menschen. Die große Mission Gottes ist für die Menschen und nie gegen die Menschen. Trotzdem ist ja noch die Frage, warum wird es denn jetzt hier mit der Verwirrung der Sprache bestraft? Also wir sind sprachliche Wesen und alles funktioniert nur mit Sprache. Und unser ganzer Glaube basiert auf Sprache. Sie hören eine Predigt und diese Predigt wird für Sie zum Wort Gottes. Gott hat zu uns gesprochen im Fleisch gewordenen Wort Gottes. Im Johannesevangelium lesen wir von dem Logos, das Fleisch geworden ist. Sprache hat Macht Und wenn wir uns alle miteinander unmissverständlich unterhalten können, so dass wir uns nie missverstehen, dann wären wir selbst Gott. Das heißt aber, es kann nur einer unmissverständlich reden, Gott selbst. Und das heißt aber auch, wir können uns darauf verlassen, wenn Gott etwas sagt, dann ist das so. Und Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. In der Gemeinschaft mit mir, da ist es gut, da gibt es erfülltes Leben. Und das ist so. Das stimmt und das steht und das ist unmissverständlich. Ein Wort Gottes trennt die Nationen und das eine Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes, Jesus Christus, das vereint die Nationen. Wir lesen das ganz praktisch in Apostelgeschichte an Pfingsten. Lesen Sie das mal nach. Da sehen Sie, durch das eine Wort Gottes, obwohl alle noch in unterschiedlichen Sprachen sprechen, verstehen sich alle wieder. In Jesus Christus fangen alle Menschen sich an, wieder zu verstehen. Kommt zu Vers 7. Da steht dann der ganz praktische Akt, jetzt werden die Sprachen verwirrt. Und ich will da noch mal näher drauf eingehen, weil in Bayern, ich könnte mir vorstellen, Sie können sich das nicht so richtig vorstellen, aber außerhalb von Bayern reden Menschen anders. Das nennt man Hochdeutsch. Und Sie werden sich denken, ist doch klar, wie der Text zu verstehen ist. Ja? Gott hat eines Tages die Menschen aus Bayern rausgeworfen und dann mussten die aufhören, Bayerisch zu reden. Das leuchtet Ihnen sofort ein, warum das eine Strafe ist. Sie verstehen diesen Text doch eigentlich intuitiv. Ich muss Ihnen das doch gar nicht erklären. Ich gebe Ihnen trotzdem noch mal ein Beispiel. Und zwar, denken Sie zurück, Sie kennen das alle, Sie waren früher mal auf dem Schulhof. Und auf dem Schulhof in verschiedenen Ecken, da gibt es vielleicht verschiedene Gangs, würde man sagen, verschiedene Gruppierungen. Und die reden irgendwie unterschiedlich. Die haben alle unterschiedlichen Slang. Die haben eine unterschiedliche Sprache. Oder zu Ihren Lebzeiten merken Sie auch, vielleicht die jüngere Generation oder die ältere Generation, je nachdem, wo sie sich zuzählen, die redet irgendwie anders. Ja, das kennen Sie auch. Und um das Ganze zu veranschaulichen, was das bedeutet mit dieser Zerstreuung und der Sprachverwirrung, wenn Sie nachher zu Hause sind, dann googeln Sie mal Jugendwort des Jahres. Und wenn Sie das googeln, danach, ich verspreche Ihnen, fühlen Sie sich auch zerstreut und verwirrt, wenn Sie die gelesen haben, die Vorschläge. Weil die sind ganz komisch. Ja, das verstehen Sie nicht. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Und zwar stellen Sie sich vor, da kommt jetzt so ein Jugendlicher zu Ihnen und der sagt dann zu Ihnen, lass mal einen Turm bauen, Obacht, der hart am Drip der Zeit flext. Und Sie werden vielleicht sagen, okay, mit dem will ich jetzt auch keinen Turm mehr bauen. Ja? Also merken Sie, was das für eine Hürde ist, sich zu verstehen. Und Jugendliche würden so miteinander reden und die verstehen das einfach intuitiv. Die wissen sofort, was gemeint ist. Also Sprache, das ist eine Hürde, das ist eine Begrenzung der Gemeinschaft und das führt zu Zerstreuung und Verwirrung. Das ist die Methode, wie das geschieht. Gott zerstreut die Völker auf der Erde, so ich habe das eben gesagt, wie auf dem Schulhof, da gibt es so eine Zerstreuung von Gruppen und dann fangen die ganz automatisch an, unterschiedlich zu reden. So passiert das hier. Und da, wo Menschen jetzt anfangen, aus eigener Angst oder aus eigener Geltungssucht heraus zu handeln, da wo am Anfang ich steht, da steht dann am Ende auch ich, da kommt dann ich bei raus, da geht es nur um mich. Aber da, wo Menschen anfangen zu kommunizieren mit Gott, ins Gespräch zu kommen mit Gott, da entsteht zuerst Gemeinschaft mit Gott und da ist die Möglichkeit, wieder zu einem Leben zu kommen, das ganz den anderen sieht, das auf den anderen schaut und das nicht nur auf mich schaut, weil das ist doch anstrengend, den ganzen Tag nur mich zu sehen. Das ist doch eine Entlastung, auch mal mich um wen anders zu kümmern vielleicht oder wem anders zu fragen, wie geht's dir denn? Leben, das den anderen sieht. Sie kennen das vielleicht so vom, sagen wir mal, vom Verliebtsein. Verliebtsein, da geht es in so einer kurzen Phase im Leben einfach nur um den anderen. Es geht nur darum, den anderen zu sehen, mit dem anderen was zu machen, was für den anderen zu machen. Und das ist so wie Verliebtsein, nur ohne die nervigen Sachen. Und ohne die nervigen Sachen für anderen, weil Verliebte sind ja auch für andere anstrengend. Aber mit Gott in Gemeinschaft zu leben, das ist so wie, ich möchte was für den anderen machen, ohne dabei andere Menschen zu nerven. Und das ist doch eine schöne Aussicht im Leben, oder? In Vers 9, ich habe es schon gesagt, da steht, dass der Turm in Babel gebaut wurde, also am Tor zu Gott. Und da passiert Balal, Verwirrung. Die Menschen werden verwirrt, weil sie gemeinsame Sache gegen Gott machen. Und zurück in die Einheit gelangen wir da, wo wir Gott anerkennen, wo du anerkennst, ich bin ja nur Geschöpf. Ich habe Begrenzungen, das ist auch okay. Und Gott ist der Schöpfer und der kann mehr als ich. Und das schafft Einheit mit Gott und Einheit untereinander. Das macht das Leben untereinander einfacher, weil ich muss nicht mehr nur für mich kämpfen. Das hat Gott gemacht. Dieser Text sagt also, es ist ein absolut lächerlicher Versuch, den Menschen hier unternehmen. Aber Gott kümmert sich um Menschen. Gott steigt stattdessen herab. Gott kommt runter. Gott verhindert den totalen Crash. Und Christsein muss immer wieder da umkehren und immer wieder da Buße tun, wo sie versuchen, wo du versuchst, mit Ziegel und Erdharz zu Gott vorzudringen. Mit deiner eigenen Kraft zu Gott vorzudringen. Der Versuch, das eigene Handeln irgendwie heilig zu machen, aber nur Gott ist heilig, das eigene Handeln nicht. Das Tor zu Gott, das wurde von Gottes Seite geöffnet, nicht von meiner Seite. Der Weg zum Vater ist Jesus, nicht du und nicht ich. Gott baut diesen Turm zu sich in den Himmel, und zwar aus eigener Kraft. Gott macht sich selbst zu diesem Turm. Nicht ich liefere eigene Anstrengungen im Leben, um irgendwie zu Gott vorzudringen. Was wäre das für ein anstrengendes Leben? Und in ihrem Scheitern können sie erkennen, ich bin nicht irgendwie ein schlechter Christ, ich muss was besser machen. Es gibt keine schlechten Christen. Es gibt nur Christen, die vergessen, dass sie auch noch Sünder sind. Und daher versuchen, es besser zu machen als Gott selbst. Aber es gibt eine Sache, die es immer wieder zu erkennen gilt und auf die sie ihr Scheitern immer wieder hinführt und hinweist. Ich kann es nicht besser, aber Gott könnte. Deswegen sind alle Momente ihres Scheiterns können zu zutiefst geistlichen Momenten werden. Indem sie es nicht nur auf sich münzen und sagen, oh, ich schlechter Mensch, sondern das gleich mal Gott bringen und sagen, Gott, ich habe wieder erkannt, ich brauche dich. Und was Besseres gibt es nicht zu erkennen im Leben. Und dieser Text, der hat jetzt nicht gezeigt, Fortschritt ist schlecht. Es dürften Menschen keine hohen Türme bauen, ihre Schöpferkraft einsetzen. Menschen sollen, dürfen ihre Schöpferkraft einsetzen. Das ist doch was Schönes. Aber die Frage ist, baue ich diesen Turm zu meinem Ruhm? Schaffe ich große Dinge in diesem Leben zu meinem Ruhm? Oder aber weiß ich dabei, ich mache alles in diesem Leben aus der Kraft Gottes heraus, mit Gottes Hilfe. Und dann ist dieser Turm Richtung Himmel doch ein Lobpreis Gottes, oder? Dann verweist dieser Turm doch auf die Größe Gottes. Da, wo Menschen auf ihren Ruhm verzichten und nicht in ihrem Namen, nicht in meinem Namen und nicht in deinem Namen einen Turm bauen, sondern in Jesu Namen dienen, da entsteht das Wunder einer neuen Einheit und eines neuen gegenseitigen Verstehens. Da, wo Menschen aufhören zu herrschen und sagen, ich bin nicht Gott, es muss mir nicht um meinen Ruhm gehen, sondern ich diene, statt zu herrschen, da ist Einheit. Da werden Menschen sich verstehen und füreinander da sein. So werden Nationen vereint sein. Amen.